Unter vier Ohren. Politik, Plauderei, Persönliches. Time to say goodbye. 10 Jahre, 2 Amtszeiten, Aktendeckel, Verfügungen und verschiedenste Aufgaben als Bürgermeister von Spandau. Seit dem Wahlsonntag ist klar, die Aufgaben werden andere. Denn unser Bürgermeister hat das Direktmandat für den Bundestag im Wahlkreis Spandau, Charlottenburg-Nord, geholt. Und das relativ klar. Sprich, das heute ist unser letzter Podcast. Denn auch ich habe bald einen neuen oder eine neue dienstliche Erziehungsberechtigte. Zeit, ein bisschen in der Erinnerungskiste zu kramen und ein bisschen nach vorne zu schauen. Herzlich willkommen, wie immer, Herr Bürgermeister und Herr Bundestagsabgeordneter.
Hallo Herr Schneider, ich freue mich, dass wir das wieder auf die Reihe gebracht haben.
Paradefrage immer so im TV-Geschäft ist, wie fühlten sich das an nach dem ganzen Wahlkampf etc.? Herr Bundestagsabgeordneter, bedeutet das irgendwas für Sie? Macht das irgendwas mit Ihnen?
Insofern auf jeden Fall, als es ja ein neuer Lebensabschnitt ist. Das heißt, es ist ein lachendes, ein weinendes Auge. Und je mehr ich mich von Dingen verabschiede, desto mehr tritt das weinende Auge in den Hintergrund und das lachende in den Vordergrund. So in etwa kann man sich das vorstellen.
Also ist das schon ein bisschen Abschiedsschmerz auf der einen Seite und Lust auf die neue Aufgabe auf der anderen?
Na, es ist vor allen Dingen, glaube ich, auch ein bisschen Bangen, was wohl aus dem wird, was ich zusammen mit vielen anderen in den letzten Jahren versucht habe aufzubauen, an neuem zu entwickeln und von dem ich natürlich hoffe, dass eine Nachfolge es fortsetzen wird. Wir haben im Bezirksamt meines Erachtens deutliche Fortschritte gemacht beim Thema Personalentwicklung. Wir haben das sehr stark systematisiert. Wir haben Spandau inklusiv über viele Jahre gestaltet und vorangetrieben. Ein barriereärmeres Bezirksamt bleibt wichtig auf der Agenda. Und viele, viele andere Dinge, über die wir vielleicht noch reden. Und bei all dem wird sich zeigen müssen, ob eine Nachfolge diese Themen genauso vehement vorantreiben wird oder ob andere Themen in den Vordergrund kommen. Und ich werde das gespannt mitverfolgen.
Lassen Sie uns mal kurz ins Jahr 2011 springen. Da habe ich nämlich eine schöne Überschrift über einen Beitrag gefunden. Wer kannte eigentlich Helmut Kleber vor der Bürgermeisterwahl? Ein Traumtänzer will Bürgermeister werden. Fand ich irgendwie eine schöne Überschrift, weil es mich auch so ein bisschen zum Lachen und Schmunzeln gebracht hat. Ist das so ein bisschen nach den 10 Jahren, die Sie jetzt hier waren, auch so ein bisschen Genugtuung?
Ich habe damals, als ich gefragt worden bin, gesagt, ich würde mich ja schon freuen, wenn ich mit meinen Ideen nicht überall vor verschlossene Türen laufe. Und heute kann ich sagen, dass ich sehr viele offene Türen vorgefunden habe und dass es mir an verschiedenen Stellen gelungen ist, die Türen noch ein bisschen weiter aufzustoßen. 2 Beispiele habe ich ja schon genannt, die so in eine dieser Kategorien eingeordnet werden können, aber auch an vielen anderen Stellen ist mir genau das gelungen und darüber freue ich mich sehr. Ich will vielleicht nur mal wenige Beispiele nennen. Damals erinnern sich vielleicht die Spandauerinnen und Spandauer, stand vor dem damaligen Haus der Gesundheit, heute neue Volkshochschule, über mehrere Jahre ein hässliches Baugerüst. Es gab, glaube ich, keine Bürgersprechstunde, in der ich nicht darauf angesprochen worden bin. Und es ist mir gelungen, dieses Haus zurück in den Bezirk zu holen. Es war längst abgegeben zum Verkauf. Ich habe es zurückgeholt und heute will, glaube ich, niemand mehr diese neue Volkshochschule missen, die an so einem zentralen Standort nicht nur für die Spandauerinnen und Spandauer, sondern auch fürs Umland und für andere Bezirke ein attraktives Angebot darstellt. Oder wenn Sie denken an das ganze Thema der Schulbauoffensive, gemeinsam mit dem Land Berlin eine riesige Sanierungs- und Neubauoffensive auf den Weg gebracht. Die Schullandschaft in Spandau wird sich nochmal verändern und auch vergrößern durch neue Schulstandorte und durch die Sanierung und den Umbau und die Erweiterung der bisherigen. Also das alles sind große Projekte, bei denen ich viel Unterstützung erfahren habe, einmal politisch in der BVV, aber auch bei Schulgemeinschaften, bei den Bürgerinnen und Bürgern. Und deswegen kann ich heute sagen, es war vielleicht manches Traumtänzerei und es ist auch nicht alles gelungen, aber sehr vieles ist gelungen und das wiegt viel, viel schwerer.
Aber ist das schon so ein bisschen, wenn ich das Wort Genugtuung ja auch in der Frage benutzt habe, so, dass man, jetzt sind Sie 10 Jahre dabei und haben natürlich ein ganz anderes Standing, aber ich hatte so den Eindruck auch aus Zeitungsartikeln, die ich zu der Zeit von damals mal so ein bisschen nachgelesen habe, dass Ihnen das viele Leute so nicht zugetraut haben.
Das mag sein und es gab ja auch gar keine Garantie. denn auch in der ersten Wahlperiode hatten wir durchaus im Bezirksamt Mehrheitsverhältnisse, die nicht für mich sprachen. Und trotzdem habe ich immer versucht, die Kolleginnen und Kollegen auch der anderen Parteien auf die Reise mitzunehmen, Überzeugungsarbeit zu leisten, und an vielen Stellen ist mir das auch gelungen. Und wenn mich da der eine oder andere unterschätzt haben sollte, dann, dann ist das eben so, das kann passieren. Ich glaube, unterschätzen wird man mich nicht mehr, aber ich neige eben auch nicht dazu, mich zu überschätzen. Also ich denke, ich habe eine gesunde Einschätzung von dem, was ich kann und von dem, was auch möglich ist. Und egal, welche Rolle man hat, ob jetzt als Bürgermeister, als Bundestagsabgeordneter, als Senatorin, Senator, Bundesministerin, Bundesminister, man entscheidet nie allein, man entscheidet immer zusammen mit einer Verwaltung, immer zusammen mit anderen. Und man darf sich nicht einbilden, dass man selber den Schlüssel in der Hand hält, um die Welt zu retten.
Wurden Sie denn auch so ein bisschen, um es mal überspitzt zu sagen, desillusioniert? Sie werden ja hier angetreten sein und wahrscheinlich auch so ein paar Ideen im Kopf gehabt haben, die Sie wahrscheinlich umgesetzt haben oder manche, die nicht umgesetzt wurden. Ist das so, dass man nach 10 Jahren an solche Träume, Wünsche, Ideen, die man hat, anders rangeht?
Ich bilde mir ein, dass ich schon damals keine Illusionen hatte. Deswegen hat mich diese Bezeichnung, die Sie erwähnt haben, auch nicht weiter berührt, weil ich mich gar nicht angesprochen fühlte. Und da ich immer versucht habe, mit einem wirklich gesunden Schuss Realismus, aber auch mit einem Anspruch, einer Haltung und einem Wollen an die Dinge heranzugehen, kann ich gar nicht desillusioniert sein. Ich bin manchmal doch erstaunt gewesen, welche Dinge scheinbar wie von selbst funktionieren und welche andere Dinge auf Schwierigkeiten stoßen und in den Mühlen der Verwaltung dann vielleicht doch zerrieben werden oder zumindest ausgebremst werden. Da war ich manches Mal erstaunt, aber desillusioniert in dem Sinne eher nicht.
Bleibt von diesen 10 Jahren bei Ihnen auch irgendwas hängen? Sie sagen, Mensch, Lust auch auf die neue Aufgabe, das kann ich gut nachvollziehen. Aber ist das so, dass man irgendwas wirklich mit einem sehr, sehr weinenden Auge möglicherweise sogar vermissen wird?
Also ich denke, ich werde ganz viel vermissen. In der Rolle als Bezirksbürgermeister ist man für die Bürgerinnen und Bürger vielleicht nicht immer der erste Ansprechpartner, aber man ist ein sehr, sehr herausgehobener und wichtiger Ansprechpartner. Man ist sozusagen der kleine König im Königreich Spandau, wenn man so möchte. So wird man von vielen Bürgerinnen und Bürgern gesehen. Selbst wenn die Realität, die dahinter steht, eigentlich eine andere ist. Ich habe es ja schon erwähnt, man entscheidet in aller Regel nicht allein die Dinge, sondern es gibt Rahmenbedingungen, die man auch selber nicht ändern kann. Und von daher, und in einer Bundestagsfraktion mit über 200 Abgeordneten, und ich freue mich sehr, dass sie so groß ist, bin ich aber natürlich einer unter vielen, und wir werden sehen, in welches Aufgabengebiet mir dann anvertraut werden wird und inwiefern da Punkte gesammelt werden können für die Menschen, für die Partei, ja, oder auch für einen persönlich. Also dieser Unterschied in der Rollenzuschreibung, der ist, glaube ich, ganz enorm, und der wird sich für mich auch erstmal komisch anfühlen. Aber ich denke, ich kriege das hin. Ein bisschen bin ich schon am Üben.
War eigentlich diese Herausforderung oder das Suchen neuer Aufgaben in irgendeiner Form logische Konsequenz? Weil ich habe bei Ihnen gelesen, ich weiß nicht, in welcher Zeitung Sie es gesagt haben, aber da kam der Satz vor, gerade in Führungspositionen müsse es nach einiger Zeit einen Wechsel geben.
Ja, dazu stehe ich nach wie vor, finde ich auch nach wie vor richtig. Ich bin aber dagegen, dass es absolute Regeln gibt, wann das erfolgen muss. Das halte ich wiederum für falsch. Also die Begrenzung einer Amtszeit beispielsweise auf 2 oder 3 Wahlperioden halte ich für verkehrt, weil es zu viele individuelle oder auch gesellschaftliche Punkte geben kann, die einen früheren oder einen späteren Wechsel oder ein Verbleiben im Amt einfach erforderlich machen. Und die Realität ist einfach zu bunt, als dass man sie in so ein enges Raster pressen könnte. Für mich war es jetzt nach 2 Legislaturperioden der richtige Zeitpunkt. Das kann für andere anders sein, und das gestehe ich auch jedem zu, da anders drüber zu denken. Insofern habe ich mich entschieden, nochmal beruflich einen anderen Schritt zu gehen. Wir werden sehen, wie viel ich dort für die Spandauerinnen und Spandauer und natürlich für die Bürgerinnen und Bürger Berlins rausholen kann. Ich hoffe, möglichst viel. Und insofern Wechsel ist gesund. Es ist gesund, eine Mischung zu haben aus Kontinuität und Veränderung. Dazu stehe ich nach wie vor. Aber die Entscheidung, wann, wofür der richtige Zeitpunkt ist, das ist individuell verschieden.
Nutzt man sich denn in einer Rolle, die man zu lange bekleidet hat, auch ein bisschen ab?
Das kann tatsächlich passieren. Also es kann tatsächlich ja vorkommen, dass es für bestimmte Dinge Ermüdungserscheinungen gibt, würde ich mal etwas freundlicher formulieren. Ermüdungserscheinungen kann es tatsächlich geben. Das ist aber auch eine ganz normale Sache, gerade wenn es eine sehr herausfordernde Aufgabe ist. Natürlich.
Ich würde Ihnen jetzt immer zwei Schlagwörter entgegenwerfen und Sie sagen mir, welches Ihnen näher kommt.
Ich bin gespannt.
Regierungsverantwortung oder Opposition?
Regierungsverantwortung.
Gespräch im Restaurant Borchardt oder bei Curry 36?
Curry 36, allerdings mit der vegetarischen Variante.
Hinterbänkler oder erste Reihe?
Am liebsten irgendwo dazwischen.
Freies Mandat oder Fraktionsdisziplin?
Hier bin ich ein Anhänger tatsächlich der Fraktionsdisziplin, es sei denn, es geht um Fragen von Leben und Tod.
Gewissen oder Haltung?
Beides.
Da müssen Sie jetzt aber noch einen Satz zu sagen.
Naja, also das eigene Gewissen kann einem niemand abnehmen. Das muss man mit sich selber ausmachen. Wir hatten es ja vorher, Ihr Wortepaar, nicht mit dem Fraktionszwang oder freies Mandat. Ich finde, das eigene Gewissen muss in so entscheidenden Lebensfragen tatsächlich den Vorrang haben. Ja, vielleicht so.
Okay, und dann noch ein letztes. Fraktionsvorsitz oder Führungsverantwortung?
Das ist ja eine interessante Schnittmenge. Ich kann mir beides vorstellen.
Sehr gut. Ja, das ist ja jetzt meine Fragerunde gewesen. Als nächstes interessiert mich, was Sie für eine Meinung dazu haben, wie gerade mit diesem Bundestagswahlergebnis umgegangen wird. Für mich ist das irgendwie neu. Ich habe jetzt auch schon so ein paar Wahlen mitbekommen, aber ist das für Sie auch was Neuerliches oder ist das einfach nur so ein Gefühl, was ich habe?
Das Neue ist ja, dass es eine Dreierkonstellation geben wird und dass viele möglich sind. Also die Gewissheit der alten Bundesrepublik, es gibt immer nur ganz wenige oder vielleicht ein bis zwei Konstellationen. Es gibt eine klare Siegerin, einen klaren Sieger und die oder der entscheidet eben, was jetzt passiert, die sind vorbei. Damit muss man sich erstmal anfreunden. Und insofern gibt es jetzt dieses Fingerhaken, dieses politische, will jetzt nicht sagen unterm Tisch, aber hinter verschlossenen Türen. Und wir alle stehen daneben, gucken zu und denken uns, hoffentlich kommt was Gutes fürs Land raus. Das ist eine ganz neue Situation. Mein Eindruck im Moment ist aber, dass das alle Beteiligten sehr verantwortungsvoll machen, was ich gut finde. Natürlich gehen die Parteien und die Verhandlungskommission nochmal unterschiedlich mit der Situation um. Ich persönlich bin auch kein sonderlicher Freund von irgendwelchen Durchstechereien. Was da gerade so teilweise passiert, ist schon sehr, sehr schwierig. Auf der anderen Seite ist das ja etwas, was auch für die SPD, zumindest für die letzten zwei Jahrzehnte, neue Erfahrung ist, dass bei uns die Reihen geschlossen halten. Ich finde das sehr positiv, jedenfalls weitgehend. Ich finde das sehr positiv. Ich glaube, Politik lebt vor allen Dingen von Verlässlichkeit und von Vertrauen. Und wenn eine Partei, eine Fraktion das nicht mehr ausstrahlt, dann hat sie ein ernsthaftes Problem.
Ist es denn so fürs Gefühl, dass dieses Vielparteiensystem, wie Sie schon sagen, es ist nicht wie früher, dass man zwei große Parteien hat, die weiter oder die eng aneinander oder mit einer Partei mit mehr Vorsprung vermittelt ist in den Zahlen. Ist es so, dass das die Demokratie auch in irgendeiner Form bereichert?
Auf jeden Fall aber verändert. Bereichert weiß ich noch nicht so genau, wir werden sehen. Also es wird darauf ankommen, dass die Parteien in dieser unübersichtlichen Situation Wege finden, sich nicht in roten Linien und Abgrenzungsversuchen und Abgrenzungsbestrebungen so einzumauern, dass keine Zusammenarbeit mehr möglich ist. Das wäre dann eher ein Schaden für die Demokratie. Wir verzeichnen aber, dass das, was die Parteien vielleicht früher an Vielfalt im Rahmen ihrer eigenen Mitgliedschaft abgebildet und eingebunden haben, das bildet sich jetzt eher durch die Neugründung von Parteien und durch neue Akteure ab. Also ich mache darauf aufmerksam, dass wir in der neuen BVV zwei Einzelverordnete der Tierschutzpartei haben werden. Nun ist das Phänomen von Einzelverordneten jetzt nicht total neu für die BVV, das gab es immer mal wieder. Es sind immer wieder auch mal Parteien nach einer gewissen Zeit der Zugehörigkeit wieder rausgefallen. Aber wir werden dann jetzt 7 Parteien in der BVV haben und das finde ich ist schon eine ganz schöne Zerstückelung auch. Also es fordert im Grunde alle Akteure heraus, auf eine vielleicht andere Art und Weise doch aufeinander zuzugehen, Gemeinsamkeiten zu suchen und nach einer Phase der Abgrenzung, der Wahlkampf ist eine Phase der Abgrenzung und der Zuspitzung, diese Phase so zu gestalten, dass nicht zu viele absolute Grenzen gesetzt werden, die man hinterher in der Phase der Verhandlungen, der Sondierung der Verhandlungen nicht mehr einholen kann, sondern da muss man sich ja wieder aufeinander zubewegen und man muss versuchen, die Hürden, die man im Wahlkampf aufgebaut hat, wieder zu überwinden, um letztlich Politik fürs Land zu gestalten. Denn das ist ja das Ziel, das dürfen wir nicht vergessen. Also viele Wählerstimmen zu kriegen, ist kein Selbstzweck, sondern es geht letztlich um die Gestaltung des Landes. Das aber geht wiederum nur gemeinsam und in der jetzigen Parteienlandschaft eben in aller Regel nur zu dritt.
Geben Sie mir mal so einen Ansatz. Natürlich verfolgt man das als jemand, der von außen darauf guckt, immer mit, wie so ein Wahlkampf läuft. Aber was machen diese 4, 5, 6, 7, 8 Wochen vor dem Wahlkampf mit einem, wenn man nur in Spandauer Straßen unterwegs ist, sich auf Veranstaltungen tummelt, natürlich auch für sich werben will, ganz klar, dafür ist der Wahlkampf ja da, aber macht das was mit einem?
Die Phase kann man nur vernünftig durchhalten, wenn man eine Fokussierung vornimmt, wenn man andere Dinge ausblendet und auch ausschaltet. Und das ist eigentlich sozusagen der Kern. Und das Ganze kulminiert ja dann in einem Wahlabend, wo man Ergebnisse präsentiert bekommt. Mit manchen hat man vielleicht gerechnet, andere hat man befürchtet. Und wieder anderes ist völlig überraschend. Und in dieser Situation ist natürlich eine sehr kunterbunte Gemengelage, zumal wenn es so viele Entscheidungen gibt, die an einem Abend getroffen werden und die an einem Abend präsentiert werden. Wir hatten ja jetzt auch schon parteiintern verschiedene Runden der Auswertung. Letztlich kann man sagen, es ist viel Licht, viel Schatten, alles kunterbunt durcheinander und den einen, die eine beglückwünscht man, bei anderen drückt man das Bedauern aus, dass es mit dem Mandat nicht funktioniert hat und andere wiederum verhandeln noch und bangen und kämpfen, um Dinge zu erreichen. Da weiß man auch gar nicht, was rauskommt, ja, sondern da muss man die Gespräche schlichtweg abwarten. Das ist ja auch in den Bezirken so, dass jetzt viel gesprochen wird miteinander. Es geht viel um Vertrauen an der Stelle. Also das, was wir im Bereich der Bundespolitik oder auch im Land erleben, spielt sich fast genauso auch in den Bezirken ab. Auch hier geht es darum, verlässlich miteinander zu arbeiten. Das kann man bei dem einen erkennen, bei dem anderen vielleicht nicht so, da hat man Zweifel. Und so wird eben gerade um den richtigen Weg gerungen und das nimmt einen natürlich auch ein Stück weit persönlich mit und das beeinflusst die eigene Gemütslage auf jeden Fall. Also der Wahlkampf auch, klar, aber man kann den Wahlkampf nicht trennen von dem, was danach passiert. Das gehört für mich jedenfalls in ein großes Paket. Denn dazwischen ist ja auch nicht viel Zeit. Also nach der Wahl, nach dem Wahlsonntag ist es ja nicht so, dass alle erstmal 6 Wochen in Urlaub fahren und durchschnaufen, sondern im Grunde fangen ja direkt die Überlegungen, die Auswertungen, die Gespräche und so weiter an. Also viel Zeit zum Durchschnaufen haben die Akteure nicht.
Ich kann mir vorstellen, dass so ein Wahlkampf auch immer so ein bisschen was mit Druck zu tun hat. War es für Sie mit dem Direktmandat jetzt eigentlich noch schwieriger, weil Ihr Gegner aus einer anderen Partei ja jemand war, der gar nicht so aus diesem Politikbetrieb kam und dass man das dann schwerer einschätzen kann? Oder guckt man gar nicht nach links oder rechts, wenn man in so einem Wahlkampf ist?
Also ich gebe zu, ich habe nur sehr wenig nach links und rechts geschaut. Ich habe natürlich einiges wahrgenommen, habe aber nicht gezielt danach gesucht und wusste ja, dass die Konkurrenz durchaus Qualitäten hat. So wie ich auch die eine oder andere Qualität vorzuweisen habe. Und in solcher Situation ist es doch schwer einzuschätzen, wie bestimmte Dinge sich am Ende wirklich auswirken. Also die Wirkung von Social Media wird ja immer wieder hin und her diskutiert. Die Wirkung von Plakaten oder Nicht-Plakaten wird hin und her diskutiert. Wie wirkt sich es aus mit den Infoständen, mit einer hohen Präsenz im öffentlichen Raum und so weiter. Also es war alles, es war so vieles so anders als bei vorherigen Wahlkämpfen, dass das nicht zuverlässig zu kalkulieren war. Also das Ergebnis, das wir dann am Abend hatten, hat an vielen Stellen doch auch überrascht.
Lassen Sie uns noch ein bisschen in die Zukunft gucken, weil ich glaube, viele Menschen können sich gar nicht vorstellen, wie Ihr Arbeitsgebiet jetzt möglicherweise in Zukunft aussieht. Ist das denn so, wenn man es ganz platt sagt, dass das weniger Verwaltung ist, hier wie auf der Rathausebene und mehr Inhalt?
Definitiv, denn hier ist ja die Bürgermeisterin, der Bürgermeister Teil der Exekutive der ausführenden Gewalt. Das heißt, hier geht es ja halt darum, die Verwaltung am Laufen zu halten, mit der Verwaltung Projekte umzusetzen und durchzusetzen, Dinge zu verändern und vieles mehr. Also insofern bin ich hier ja letztlich auch Behördenleiter und Chef einer Verwaltung. Das wird zukünftig nicht mehr so sein. Ich habe einen sehr kleinen Mitarbeiterstab von vielleicht 3 bis 5 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ansonsten bin ich Teil eines Apparates quasi. So eine Bundestagsfraktion bildet selbst ja in sich auch wieder Untergruppen und Arbeitsgruppen und Ausschüsse. Und das ist, muss man sich mehr wie ein großes Netzwerk eigentlich vorstellen. Das aber letztlich ja die 2 Aufträge hat. Erstens gesetzgeberisch tätig zu werden, das heißt Gesetze zu entwerfen oder Gesetzentwürfe, wenn sie denn von der Bundesregierung kommen, sich anzuschauen, zu prüfen, entsprechend abzuändern, dafür Mehrheiten zu suchen. Das ist ein ganz anderes Aufgabengebiet, als ich jetzt habe. Und dann natürlich den Bereich Kontrolle, wenn ich jetzt immer von der BVV kontrolliert worden bin, durch entsprechende Anfragen und Diskussionen in der BVV, bin ich dann jetzt eher in der Rolle, Fragen stellen zu dürfen, die Regierung also zukünftig zu kontrollieren. Und insofern wird das für mich sicherlich sehr spannend. Ich habe in diesen 10 Jahren auch viel darüber gelernt, wie man Fragen gut stellt oder wie man sie weniger gut stellt. Und das nehme ich natürlich alles an Kenntnis mit. Und ich denke auch, diesen Hintergrund von Verwaltungshandeln zu haben, das ist auch für Parlamentarierinnen und Parlamentarier wichtig, wenn sie denn die Verwaltung wirksam kontrollieren wollen. Also man muss schon verstehen, wie so ein Verwaltungsapparat funktioniert, um letztlich zu wissen, welches sind die wichtigen Fragen, die ich stellen muss, um das wirklich zu kontrollieren, was da passiert.
Geben Sie mir mal so einen Einblick. Gibt es da schon sowas für Ihre zukünftige Arbeit als Bundestagsabgeordneter, wo Sie wissen, dass Sie das jetzt dort zu tun haben?
So konkret gibt es das noch nicht. Im Moment hat sich ja der Bundestag selber noch nicht mal konstituiert. Das heißt, es gibt noch kein Präsidium und es gibt noch keine Ausschüsse. Und vieles davon entsteht auch tatsächlich erst nach der Regierungsbildung. Denn die Ausschüsse werden quasi als Spiegelbild der Ministerien gebildet, damit einfach für die Effizienz klar ist, dass nicht jeder Bundesminister, jede Bundesministerin in jeden Ausschuss muss. Das ergibt ja auch keinen Sinn. Das heißt, zu jedem Bundesministerium gibt es den entsprechenden Ausschuss. Es gibt natürlich noch ein paar mehr als nur für die Bundesministerien, aber es gibt auch gibt noch ein paar andere, die da nicht so gespiegelt sind, aber die meisten sind gespiegelt. Und erst dann ist ja auch der Aufgabenzuschnitt für die Ausschüsse klar und erst dann können die Fraktionen benennen, wer wo tätig sein soll. Es geht ja am Ende auch um fachliche Expertise. Wir haben in unserer Bundestagsfraktion zum Glück ein sehr breites Spektrum an beruflichen Qualifikationen, an biografischen und beruflichen Herkünften, Erfahrungswerten und Kompetenzen und das ist schon sehr stark und insofern bin ich sehr zuversichtlich, dass wir die Ausschüsse gut besetzen können, sobald wir dann wissen, wie sie zugeschnitten sind. Das ist dann der Auftrag der Fraktionsführung, des Fraktionsvorstandes, der genau diese Einteilung machen muss. Wir sind ja von der SPD-Seite her 7 Bundestagsabgeordnete. Wir haben uns verabredet, dass wir versuchen wollen, uns die Sache so aufzuteilen, dass wir möglichst viele für Berlin wichtige Bereiche auch mit abdecken. Also sowas wie Bauen und Mieten, Verkehr ist natürlich dabei, aber auch Energie, Umweltschutz, Gesundheit. Das sind so Beispiele für Bereiche, die wir uns vorgenommen haben. Haushalt.
Sie hatten schon selber angedeutet, ich habe in der Zeitung und natürlich auch in allen möglichen anderen Medien gesehen, dieses Gruppenfoto der SPD-Fraktion im Bundestag, was geschossen wurde. Ist das jetzt schon was anderes? Sie haben gesagt, es sind 206 Abgeordnete, aber ist das jetzt schon was anderes? Weil Sie sagten ja, in Anführungszeichen, man ist so ein bisschen König von Spandau und ich weiß auch, was hier für Ansinnen, Anrufe, E-Mails kommen in jeglicher Form und Farbe, wo alle immer denken, das kann bestimmt der Bürgermeister regeln. Aber ist das schon eine Veränderung, jetzt einer von vielen zu sein? Weil hier waren Sie ja so ein bisschen Kopf von Spandau, will ich es jetzt mal nennen, als Bürgermeister. Ist das jetzt für Sie eine Umstellung? Ich will das gar nicht zweites Glied nennen, aber jetzt einer von 206 zu sein?
Mit der Umstellung habe ich keine Schwierigkeiten. Und trotzdem wird es ja am Ende so sein, dass jeder und jeder von diesen 206 ein exklusives Arbeitsgebiet haben wird, einen Teilbereich als Berichterstatterin oder Berichterstatter, wo es schon sehr darauf ankommen wird, dass jeder und jeder da einen guten Job abliefert, damit am Ende gute Gesetze bei rauskommen, die niemanden überfordern, die aber eine gute Richtung und eine gute Richtungsänderung hinbekommen in den Bereichen, über die wir auch zum Teil schon gesprochen haben. Also insofern befürchte ich das überhaupt nicht. Da wird jeder auch gebraucht und jeder auch zum Zuge kommen. Und ich kann nur sagen, ich bin sehr zufrieden, dass wir eine so große Fraktion sind. Das erhöht ja die Durchschlagskraft und das erhöht auch die politische Power, die dahinter steckt. Letztlich hängt daran ja auch die Kanzlerfrage und wir hoffen sehr, dass wir das in unserem Sinne bewegen können.
Ist das eigentlich auch so ein bisschen ein anderes Gefühl auf der medialen Schiene, dem man jetzt so ein bisschen ausgesetzt ist? Weil natürlich habe ich Sie hier auch schon im Spandauer Volksblatt gesehen, natürlich gab es auch schon mal die Abendschau. Aber jetzt haben wir natürlich auch hier so ein bisschen, gar nicht so schmunzelnd, aber gesagt, Mensch, wir haben unseren Chef in der Tagesschau gesehen. Das ist ja jetzt doch ein ganz anderer medialer Background als vorher hier auf Bezirksebene. Wird das da auch was anderes werden? Ist das was anderes? Ist das ein anderer medialer Scheinwerfer, der auf einen leuchtet, wenn man in so einer Bundestagsfraktion ist?
Vom Grundsatz her ist es das natürlich. Also die Bundespolitik ist ja schon die Königsklasse. So, glaube ich, kann man es bezeichnen. Auf der anderen Seite sind es ja schon auch die Themen, die dazu führen, dass bestimmte Abgeordnete besonders im Rampenlicht stehen und andere weniger. Also dass jetzt ausgerechnet die Gesundheitspolitiker in dieser Wahl zurückliegenden Wahlperiode so im Rampenlicht stehen werden, ist ja Corona geschuldet. Das hat niemand auf dem Plan gehabt, war nicht vorherzusehen. Und wir wissen alle nicht, was die nächsten 4 Jahre bringen. Also ich bin auch gespannt, welche Themen es sein werden. Es gibt viele, die wir bewegen wollen. Aber es wird am Ende sicherlich nicht so sein, dass alle im Rampenlicht so stehen. Und das wird spannend zu sein, mitzuerleben.
Geben Sie doch mal einen Einblick, was Sie in der Position, die Sie jetzt zukünftig bekleiden werden, für den Bezirk Spandau tun können.
Was ich auf jeden Fall tun kann, ist die großen Projekte begleiten. Siemensstadt Quadrat ist so ein Beispiel, das ja bis hin in die Bundesregierung Kreise gezogen hat. Der Bundeswirtschaftsminister war involviert in dieses Projekt. Es geht um Wirtschaftsförderung, um viele, viele Investitionen. Das betrifft zwar federführend die Landesregierung Berlin, aber eben durchaus auch mit entsprechenden Verknüpfungen in den Bund hinein. Nehmen Sie das ganze Thema Verkehr, die Erweiterung der Bahnlinien. Überall ist über die Bahn der Bund mit an Bord als Eigentümer der Bahn. Und so gibt es eine ganze Reihe weiterer Punkte. Denken Sie an die Liegenschaften des Bundes im Bezirk beispielsweise, die entwickelt werden müssen, die Alexander Barracks, die wir entwickeln wollen, die das Land Berlin kaufen will. Auch das ist noch nicht über die Bühne gegangen. So, also es gibt ein reichhaltiges Portfolio. Das ist sicherlich das eine, was so exklusiv Bundespolitik ist. Und auf der anderen Seite bin ich ja für die Spandauerinnen und Spandauer weiterhin auch da. Ich habe auch großes Verständnis dafür, dass man selbst vielleicht nicht immer weiß, wenn man jetzt hier ein Thema hat, wer ist denn jetzt eigentlich dafür zuständig? Insofern verstehe ich mich durchaus auch als jemand, der Themen, die jetzt nicht die eigenen sind, an die richtige Stelle weiter zu vermitteln oder bei den kleinen Dingen des Alltags auch eine Unterstützung zu versuchen.
Gibt es denn irgendwelche lustigen Anekdoten über die letzten 10 Jahre hier in diesem Rathaus, die erzählenswert werden oder die Ihnen auf alle Fälle im Gedächtnis bleiben werden, wenn Sie das Rathaus hier verlassen werden?
Ja, es gibt eine wirklich lustige Sache, die ereignete sich gleich zu Beginn, noch im Jahr 2011. Vielleicht kann ich die erzählen. Es war zu dem Zeitpunkt so, dass das eigentliche Bürgermeisterbüro noch renoviert werden musste. Ich saß also, hatte meinen Schreibtisch im Zimmer meiner Sekretärin, die auch noch nicht besetzt war, diese Stelle. Und die verbliebenen wenigen Mitarbeiter, es war zwischen Weihnachten und Silvester, sagten: Herr Klebank, wir haben alle Urlaub genommen, Sie werden wohl alleine da sein. Und dann habe ich gesagt: Okay, dann bin ich eben alleine da. Saß am 30. Dezember an meinem Schreibtisch, arbeitete irgendwas vor mich hin, die Tür war nicht abgeschlossen und es klopfte jemand, steckte seinen Kopf rein und sagte: ich suche den Bürgermeister. Dann habe ich gesagt, ach, da sind Sie hier richtig, was gibt's denn? Und der junge Mann erzählte mir dann eine Geschichte, dass er nämlich zwischen Arbeitsamt und Jobcenter immer hin und her geschickt wird. Es ging um Geld, er wusste nicht, wie er am 1. Januar seine Miete bezahlen sollte, also er war wirklich in Not. Und erklärte mir das alles und dann habe ich ihn gefragt, nachdem ich es einigermaßen verstanden hatte, habe ich ihn gefragt, und warum kommen Sie denn jetzt zu mir? Daraufhin sagte er, Sie sind doch der Bürgermeister, Ihnen gehört doch hier alles. Und dieses Ihnen gehört doch hier alles war seitdem, das können Sie sich vorstellen, wie ein geflügeltes Wort bei uns zu Hause. Immer wenn meine Familie der Meinung war, da wird irgendwas, läuft irgendwas nicht so gut, war der Spruch, mach doch mal was, dir gehört doch hier alles. Also es hat sich eingebrannt und ich glaube, das wird mich zeitlebens nicht mehr verlassen, dieser Spruch.
Ja, nimmt man denn eigentlich auch eine Menge mit? Weil ich habe immer so das Gefühl, dass man als Bürgermeister irgendwie Seelsorger, ein bisschen Bestimmer, auch ein bisschen Psychologe ist. Natürlich muss man auch kommunikationsfähig und kompromissfähig sein. Aber nimmt man eigentlich oder ist man gut gewappnet, wenn man aus dem Bürgermeisteramt natürlich jetzt ein, zwei Etagen höher in den Bundestag geht? Aber kann einen da denn noch was aus der Ruhe bringen?
Ich denke, die Frage kann ich Ihnen nach der Wahlperiode beantworten. Ich bin jedenfalls überzeugt, dass auf jeden Bundestagsabgeordneten sehr viele, sehr schwierige Fragen zukommen. Also wenn Sie an das Thema Auslandseinsätze der Bundeswehr beispielsweise denken, wo man gar nicht absehen kann, was wird aus einem solchen Einsatz. Ja, immer im Bewusstsein haben muss, da kommen vielleicht Menschen zu Tode, da schickt man Leute in einen Einsatz, Soldatinnen und Soldaten, und weiß nicht, ob alle wieder heil nach Hause zurückkommen. Und wir wissen ja auch, dass viele durchaus auch vielleicht körperlich unversehrt zurückkommen, aber die seelischen Nachwirkungen sind ja nochmal andere Dinge. Also insofern kann ich das schwer beurteilen. Ich würde sagen, ich habe hohen Respekt vor denen, die solche Entscheidungen treffen, und bin sehr gespannt, welche ich werde treffen müssen.
Herr Kleber, das war unser letzter Podcast. Wir haben das mal alles so ein bisschen besprochen, was auch in den letzten Wochen hier noch so los war und auch Sie betroffen hat, natürlich in Bezug auf die Wahlen. Ich kann mich nur bedanken. Ich glaube, das ist jetzt unser 8. Podcast. Zu mehr hat es leider nicht gereicht. Ich kann Ihnen einfach nur Erfolg und ein gutes Händchen bei den zukünftigen Aufgaben wünschen.
Ja, ein großes Dankeschön. Mir hat diese Plauderei mit Ihnen großen Spaß gemacht. Und ich bin sicher, wir bleiben in Verbindung. Dankeschön.
Unter vier Ohren. Politik, Plauderei, Persönliches.